Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich denke, Ihnen geht das in Prashanthi Nilayam manchmal auch so. Man trifft immer wieder auf einen Menschen, dessen Gesicht man schon jahrelang kennt. Aber man weiß sonst überhaupt gar nichts über diesen Menschen. Nicht einmal, welche Sprache er spricht. Im Weihnachtschor ist das ganz anders. Ja, am ersten Tag, da schauen sich alle noch neugierig um, wer da so sitzt. Aber schon am zweiten oder dritten Tag, dann sucht man sich ganz gezielt einen Platz aus neben jemanden, neben dem man sitzen möchte. Man stolpert über die gleichen Töne, man hilft sich, man lacht gemeinsam und mit einem Mal fühlt man sich, als würde man sich schon 100 Jahre kennen. Von diesen schönen Begegnungen hatte ich einige im Weihnachtschor 2012. Dazu gehören auch Birgit und Heidi Martus, Zwillinge. Und obwohl es im Äußeren schon Unterschiede gibt, konnte ich es mir anfänglich überhaupt nicht merken, wer nun Birgit und wer Heidi ist. Sie bauten mir also eine Eselsbrücke, und zwar den Buchstaben H. Heidi, das ist die mit den längeren Haaren. Und wir hatten viel Spaß miteinander. Neugierig, wie wir Leute vom Radio nun mal sind, blieb meine Frage nach einem Interview nicht lange aus. Und so kam diese Sendung zustande. Und auch diese legen wir Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. So, also Heidi und Birgit.
Ja, ja.
Du hast längere Haare, also Heidi. Ihr seid Zwillinge. Wer ist denn die Ältere von euch?
Die Birgit.
Eine Stunde älter. Okay, also entschuldige, dass ich jetzt mit der Älteren anfange. Das ist sie gewohnt.
Ja.
Ich habe mal gehört, dass Zwillinge immer alles zusammen machen. Stimmt das?
Das kommt ganz drauf an, was für Typ von Zwillingen und ob sie sich vertragen oder nicht. Und bei uns geht es hin und her. Zurzeit machen wir viel zusammen.
Ihr seid hier zusammen jetzt bei Swami. Wer von euch beiden hat denn Swami jetzt zuerst entdeckt?
Das war ich, die Jüngere, ja. Ja, ich war 2 Jahre früher hier. Das war 1986. Ich hatte ein Bild zuerst gesehen, ein Foto bei meinem Heilpraktiker. Das hing da, das war in Heppenheim. Aber ich habe nicht gewusst, wer das ist. Ich habe auch nicht gefragt. Aber eine Freundin hatte mich eingeladen, ob ich mit nach Indien fahre, spontan, weil ihre Freundin, die eigentlich mit sollte, plötzlich abgesagt hatte. Innerhalb von 2 Wochen musste ich mich entscheiden. Ich wollte eigentlich nach Portugal mit meinem Mann.
Naja, das ist ja fast um die Ecke.
Ja. Indien war ein Traum für mich, seit ich denken kann. Also als Jugendliche wollte ich immer nach Indien.
Was hast du dir unter Indien denn vorgestellt?
Weiß ich gar nichts Bestimmtes. Ich wollte einfach in dieses Land. Ja, vielleicht Vielfalt und es war noch nicht mal so das Land. Es war einfach dieses Gefühl, ich muss dahin. Und als sie das dann gefragt hat, ich fahre nach Indien, fährst du mit, dann ist das spontan durchgegangen bei mir. Und ich habe spontan gesagt, ja, obwohl ich ja noch nicht mit meinem Mann geklärt hatte. Und das war aber dann sicher für mich und er hat auch gesagt, fahr. Und dann hat sie aber innerhalb den 2 Wochen, sie hat dann alles geregelt mit Visa und so, hat sie abgesagt.
Also deine Freundin?
Ja, weil ihre andere Freundin doch mitfahren wollte. Und dann stand ich nochmals vor der Entscheidung, fahre ich jetzt ganz alleine, mache ich das wirklich? Dann war das nochmal eine ganz starke Prüfung, ob ich das wirklich will. Und ich habe für mich gesagt, ja, ich fahre. Ich konnte dann in so einer Fünfergruppe mit dem Heilpraktiker mitfahren, die haben mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Aber da stand ich dann und wusste gar nicht, wo ich bin. Ich habe innerlich gedacht, naja, wenn mir es absolut gar nicht in diesem Ashram, ich wusste ja gar nicht, was das ist, gefällt, dann gehe ich halt ein bisschen rumreisen.
Aber Swami hatte dich schon am Haken.
Ja, er hatte mich am Haken. Ganz feste sogar. Und also ich hatte einen Schock, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte einen Kulturschock und hatte einen Ashram-Schock. Also ich war zu der Zeit mit der katholischen Kirche etwas auf Kriegsfuß und eigentlich nannte ich mich eher Atheist als sonst was. Nannte mich, aber innerlich war das nicht so. Und also dieser Personenkult, dieses Schnorkel, alles der Tempel, das hat mich alles abgestoßen. Ich sag's ehrlich, wie es war. Und ich habe gesagt, was mache ich denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Also da war ich schon down. Und dann bin ich aber trotzdem in den Tempel und habe hinten, ziemlich hinten gesessen. Es war ja noch der ganz kleine Tempel mit dem schönen Sand. Das war schon auch eine schöne Atmosphäre.
Das war dann 1986.
Ja, und dann war das Urerlebnis. Ich habe innerlich gefragt, also wenn es wirklich stimmt, dass es einen Gott gibt, dann lass es mich jetzt wissen irgendwie. Ne? Dann hat Sai Baba von ganz weit vorne, ich saß ganz hinten, einen Blick mir zugesandt, aber direkt zu mir. Und der ging mir durch und durch. Also da war aller Zweifel weg. Es war klar, ja, und hier bin ich zu Hause und ja, das ist es. Und das war also ein sehr tiefes Erlebnis. Ja, es gab natürlich im Aufenthalt noch Auf und Abs. Ich bin dann auch noch rumgereist, habe das gleich umgesetzt, habe mich auch gleich von Sai Baba führen lassen. Ich wollte das prüfen unterwegs mit Fahrrad und Zimmern und allem und allem. Es hat gut geklappt.
Also du hast gesagt, du bist jetzt mein Reisebegleiter, du organisierst alles.
Ja, ich war ja ganz alleine. Das war das erste Mal. Ach, das muss ich noch sagen. Wir sind ja aus unserer Zwillingsbeziehung sofort in Männerbeziehungen sehr früh, beide, mit 19 Jahren. Und von daher kannte ich Alleinsein bis dahin noch nicht. Und im Ashram war ich das erste Mal total allein. Ich habe auch wieder erwartet, alle Leute haben gesagt, das gibt's doch nicht, alleine ein Zimmer gekriegt im neuen Rundhaus. Ganz alleine. Alleinreisende kriegen das ja normal nicht, ne? Und war vollkommen dann auf mich geworfen und dann auch noch alleine rumgereist. Also das war schon eine harte Prüfung und da habe ich mich führen lassen.
Und wohin ging's?
Ich war in Madras. Ich bin ja ein Stück mit dem Fahrrad.
Nee, mit dem Fahrrad?
Ja, ich habe da Dharma Varan unterwegs übernachtet, mit dem Zug dann weiter. Nellore da unten, Madras, dann Bangalore wieder zurück. Penukunda bin ich dann hängen geblieben, musste noch aufs Rad warten. Und da bin ich dann mit dem Bus hier zurückgefahren. Also es war schon eine Woche, war sehr interessant. Und dann bin ich voll in die Halle gekommen und das war nochmal speziell.
Erzähl mal.
Das war ein Erlebnis mit vielen Leuten dann zusammen und die Affen und Guru Ponnanma mit ganz vielen Leuten. Also das war dann nochmal was ganz anderes.
Und da hat man denn ja noch, nicht wie heute, da hat man ja noch im Sand bei Regen und bei Hitze draußen geschmort. Ne?
Aber wie? Ja, geschmort habe ich mächtig. Also ja, das auch alles, ne? Das alles zu verkraften, die Hitze, die andere Kultur. Ich war ja jung. Ne?
Und dann bist du nach Hause gefahren. Ja. Die große Schwester hat zu Hause gewartet und hat gesagt, was hast du denn da gemacht in Indien? Oder wie war das, Birgit?
Ja, nee, wir waren zu der Zeit gar nicht so eng zusammen. Ich habe allein in Wiesbaden gewohnt und ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht in Rebirthing und war eigentlich von der Thematik her mit dem religiösen Thema sehr intensiv zugange, weil diese Ausbilder hatten mit Babaji zu tun. Also nicht mit Sai Baba, sondern mit Babaji. Aber es waren auch Sai Baba-Anhänger dabei. Es waren aber auch alle möglichen anderen Amma und. Es ging kreuz und quer. Man hat so, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und sie war halt jetzt bei Sai Baba. Kam zurück. Natürlich haben wir uns ausgetauscht, aber sofort habe ich nicht gesagt, da muss ich auch hin. Das war eins von vielen. Ja, es war aber nicht so, dass es jetzt speziell das ist. Ich war dann bei einer Astrologin, es war so um 87 rum, also später, als sie dann zurückgekommen ist. Und die hatte zu mir gesagt, in deinem Horoskop ist der Finger Gottes drin. Mal sehen, ob du auf den hörst. Es wäre wichtig, das zu tun. Ich sagte, ich habe schon einen Plan. Ich fahre aber nächstes Jahr erst nach Indien. Wollte es mir schon angucken. Und ich bin auch alleine gefahren. Also das war dann 88, bin ich alleine gefahren und bin dann sogar mit dem Bus gefahren, gar nicht mit dem Taxi, weil der Babu, der hat mich dauernd vertröstet.
Also für die Devotis, die noch nicht so lange dabei sind, müssen wir sagen, Babu war damals der Taxiunternehmer.
Ja, der Taxiunternehmer, den man halt genommen hat, um nach Puttaparty zu kommen. Und ich habe aber gesagt, es war schon also Spätnachmittag, gesagt, das dauert mir jetzt zu lange. Hat immer wieder gesagt, warten, warten, warten. Und zwar kein anderer da, ich sollte dann auch alleine fahren. Und gesagt, nee, ich mache jetzt Abenteuer, ich fahre jetzt mit dem Bus. Und es war toll, weil ich dann so richtig mit Indern zusammen war. Und das war so ein richtiges, ich hatte auch, als ich aus dem Flugzeug gekommen bin, nicht wie Sie den Kulturschock, weil ich war ja vorbereitet. Ich bin ausgestiegen, es riecht nach zu Hause. Ich bin zu Hause. Und da sind mir sämtliche Haare sind da gestanden. Ich bin zu Hause. Nur dieses Gefühl hatte ich. Und das war wunderschön, ja. Und ich war ja dann auch vorbereitet mit dem Kult und allem. Das war bei mir dann ganz anders, ne?
Du warst theoretisch vorbereitet. Praktisch ist ja dann doch noch ein Unterschied.
Ja, ja. Aber es war für mich, also es war nicht so schlimm. Ich hatte dann mehr in der Zeit so Vaterprozesse. Es war mehr so ein sei Baba der Vater, ich muss das alles so machen. Und es waren ganz viele innerliche Prozesse, die in mir gewühlt haben. Und
erzähl das, wie du mit den Füßen da.
Ja, also ich bin am ersten Tag, ich war natürlich noch den Jetlag und war unheimlich müde morgens. Die Leute in meinem Zimmer, ich war mit 6 Leuten im Zimmer. Das war ein bisschen ein Schock mit 6 Leuten im Zimmer. Und die sind um 4 schon zum Teil aufgestanden. Ich habe nur gedacht, das kann ich nicht. Und habe gelegen. Die Wäschefrauen haben geklopft, ich bin gar nicht hin. Und dann haben sich meine Füße gehoben. Also ich lag auf dem Bauch und meine Füße haben sich so richtig mindestens 30 Zentimeter hoch gehoben. 3-mal. So quasi, steh auf, guck's dir an, steh auf, guck's dir an, steh auf, guck's an. Dann bin ich aufgestanden, bin zum Tempel gegangen.
Zum Omkara?
Nee, später dann. Es war schon spät, das war nicht um 4, aber ich bin dann gegangen, ja. Und ja, es waren 3 Wochen sehr intensive Prozesse, aber hauptsächlich ging es um religiöse Themen überhaupt, mit diesem alten katholischen Gottesbild und Vaterbild und das zu integrieren. Und ganz zum Schluss, als ich gefahren bin, war dann ja, Sai Baba ist mein Weg. Das war dann klar.
I am one with thee, O thou infinite one. I am where thou art. I am what thou art. I am because thou art. I am one with thee, O thou.
Die Heidi hat dir ja sicherlich von ihrem Urerlebnis erzählt. Wie hast du das aufgenommen, als sie dir das erzählt hat?
Ich war in der gleichen Zeit, wie sie in Indien war, in meinen eigenen Prozessen. Ich habe sehr viel gelesen und habe eben durch diese Rebirthing-Ausbildung war ich in den gleichen Prozessen. Wir sind eigentlich, wie sie heimgekommen ist, hatte ich die Prozesse mit durchgemacht. Also das ist das, was Zwillinge verbindet. Ich habe das gedanklich alles mitgemacht, ja. Und es war
das wollte ich erzählen, das ist oft bei uns, dass wir getrennt irgendwo was machen. Zum Beispiel, als sie ihre Birthing-Ausbildung gemacht hat, war ich in Findhorn 2 Jahre und wir haben das später verglichen. Wir haben da nicht viel Kontakt gehabt, dass wir dieselben inneren Reifungsprozesse gemacht haben. Da ging es ganz viel um Gottesbilder, alte Glaubenssachen loslassen und das alte Kindergottesbild loslassen und sich vollkommen ins Leere fallen lassen. Das hat sie damals in Wiesbaden gemacht und ich in Schottland. Also es war parallel anders, aber doch der Inhalt gleich.
Dann ist das wirklich so, dass Zwillinge so verbunden sind, dass, also eigentlich müsste nur einer von euch das Abitur machen und der andere hat es ja mitgelernt, oder?
Kann ich gerade vom Abitur erzählen. Das haben wir, oder war es die mittlere, nee, es war die mittlere Reife. Da haben die extra uns auseinandergesetzt. Eine vorne in die Reihe, also es waren 3 Reihen und die andere hinten in die Reihe. Und wir haben ja bestimmte Aufgaben gekriegt und da haben die hinterher festgestellt, dass wir die Aufgaben nicht 1, 2, 3 gewählt haben, sondern auch durcheinander. Aber wir beiden hatten dieselbe Reihenfolge, hatten dieselben Fehler und also es war identisch, obwohl wir absolut keine Möglichkeit hatten abzuschreiben oder miteinander abzusprechen, was wir ja bei Arbeiten schon gemacht haben.
Seid ihr der Sache mal irgendwie auf den Grund gegangen? Habt ihr irgendwas gelesen über Zwillinge? Oder?
Wir haben schon gelesen, aber uns ist oft gar nicht klar, wer zuerst denkt. Ja? Habt sie jetzt erst daran gedacht oder ich? Das ist einfach nicht zu unterscheiden. Und es ist ja auch gefühlt, ich war mal in Peru und sie war in Korsika, ist fast ertrunken und ich bin in Peru ohnmächtig geworden. Ich habe also ihr dann quasi geholfen auf einer feinstofflichen Ebene. Es hat zwei bei mir, ich war länger krank und sie ist wirklich fast ertrunken. Also von daher kann man schon sagen, es ist eine Verbindung da.
Und von daher sind für euch auch eben diese feinstofflichen Verbindungen, sogenannte Wunder, ja auch gar nichts Besonderes, weil ihr sowas selber erlebt. Ne?
Wunder war schon was Besonderes, aber die Telepathie zum Beispiel nicht. Weil das haben wir eher lernen müssen mit unseren Partnern. Das hat bei denen nicht so geklappt, wie das bei uns klappt. Deshalb hatten wir auch mit den Männern Probleme, weil wir haben nicht so kommuniziert, sondern da war eine Kommunikation da, die keiner verstehen konnte. Ich wusste, was sie hatte. Ich musste da nicht drüber reden. Wir haben gleiche Bedürfnisse gehabt. Und dadurch, dass wir gar keine Zeit hatten zwischendrin alleine, war das dann mit Männern schwierig, weil die das nicht so kannten. Und die wussten gar nicht, was wir wollten. Und das war ein schwerer Lernprozess für beide von uns, da zurückzutreten und zu gucken, ja, was ist da normal und was ist da zwillingsmäßig und wo müssen wir zu uns erstmal finden. Und diesen Prozess, da ist eigentlich Steinbutterparty eingeleitet worden zu der Zeit, erstmal zu sich selbst zu kommen, auch den Teil, den die andere mit repräsentiert hat, in sich selbst zu finden. Das haben wir über Jahre beide getrennt gemacht. Wir haben auch beide viel Therapien gemacht und sind erst später, nach vielen Jahren, wieder zusammengekommen, aber da anders dann, neu. Und wir haben so die Eigenart, dass wir wirklich ganz viel mit Zwillingen zu tun haben, schon von klein auf. Wir treffen immer wieder Zwillingspaare und setzen uns damit auseinander. Hier auch in Puttabadi jetzt immer wieder, oh, ich habe auch einen Zwilling oder ich hatte im Mutterleib einen Zwilling und habe den ganz vermisst. Das ist ganz oft.
Die Männer, die ihr hattet, waren auch Zwillinge?
Nein, die waren keines. Das war paradoxerweise sehr verschieden bei uns. Also sie hatte einen Mann, der wesentlich älter war, 15 Jahre älter, während ich einen Jahr älteren Mann hatte. Also das war vollkommen unterschiedlich.
Also, und dann habt ihr beschlossen, so jetzt fahren wir mal zusammen dahin?
Ich hatte meine Ausbildung fertig. Sie war in Findhorn. Wir hatten beide danach eine Umbruchssituation. Wir haben uns beide tief auseinandergesetzt gehabt, eben mit diesen ganzen Gottesthemen und anders leben wollen. Und sie kam eines Tages, ich bin gerade dabei gewesen, meine Wohnung aufzulösen, Sachen zu verkaufen und wollte aus der Wohnung raus und war so im Aufbruch, ich wollte nochmal eine Hebammenausbildung machen. Und sie kam dann.
Also Heidi ist sie?
Heidi ist sie. Sie kam aus Findhorn an, hat bei mir geklingelt. Ich wusste nicht, dass sie kommen spontan. Ich will verreisen, kommst du mit? Und ich sagte, ich bin auch dabei zu verreisen, kommst du mit? Ja. Und ich hatte mich in der Zeit, in den paar Wochen dann entschlossen, dass ich keine Hebammenausbildung mache, weil mir das zu schulmedizinisch alles war. Ich dachte, das halte ich nur ein paar Wochen aus, das kann ich nicht. Und dann haben wir erst einmal eine Reise zusammen gemacht über ein paar Monate. Und da haben wir ganz neu zueinander gefunden. Also wir haben ja unsere eigenen Prozesse gehabt und jetzt ging es darum, die Beziehung neu zu gestalten.
Und da wollte ich noch sagen, in der Zeit, das war unsere beste Lernphase mit Sai Baba eigentlich, innere Stimme. Da haben wir trainiert, auf innere Stimme zu reisen und zu hören. Wir haben nichts geplant. Wir sind voll von Moment zu Moment mitgegangen und haben immer wieder lernen müssen, nach innen zu gehen, zu horchen. Denn wenn wir beide was Unterschiedliches wollten, hat das nicht geklappt. Aber wenn wir uns eins waren, dann hat das wunderbar geklappt. Wir haben Wunder erlebt, die kaum einer glaubt. Also ich kann eins davon erzählen. Ja. Zum Beispiel, wir sind getrennt, haben an der Straße gestanden und haben jetzt gesagt, weißt du was, wir waren uns beide einig, wir wünschen uns jetzt einfach mal einen Bus, der leer ist und der uns mitnimmt, einfach wo wir in Ruhe sitzen können. Wir mussten 2, 3, 4 Autos schon vorbeifahren lassen, mussten genau nachhorchen. Es ist noch nicht so weit, hieß es dann. Dann hat tatsächlich ein Reisebus, ein griechischer, angehalten. Es war nur der Fahrer drin und ein Beifahrer. Die hatten vorne wunderbare Musik. Die nahmen uns mit, über 300 Kilometer weit. Es war Sonnenuntergang. Wir hatten die herrlichste Ruhe, die herrlichste Fahrt. Also das war ein Geschenk. Und wir waren beide total baff, dass das geklappt hat. Das war wunderbar.
Hast du auch noch so ein Wunder?
Oh, jetzt direkt, es war eins nach dem anderen. Ich habe einen Hut gebraucht, weil die in Israel die Sonne so stark war, 200 Meter weiter Lager. So ging das an einem Stück. Ich habe Schuhe gebraucht, ja, weil wir auf dem Feld gearbeitet haben, wir haben nur Sandalen dabei gehabt, ich brauchte ein paar feste Schuhe. Auch um die Ecke, ja, so ist das laufend gegangen, wir sind eingeladen worden. Und also es war, wenn wir gehört haben, war es immer, hat es wie am Schnürchen gelaufen. Wir haben die Sachen, die wir gebraucht haben, wirklich gekriegt. Ja, ja nun, es kam später, kam mal eine Zeit, wo das nicht mehr so war. Und das war dann die Zeit, wo wir auch wieder geprüft worden sind, dass wir wirklich nach innen hören, auch wenn es nicht so funktioniert. Und da haben wir ja eigentlich auch trainiert. Ich habe irgendwo mal, ich weiß nicht mehr wo, gelesen, dass der Baba gesagt hat, zuerst gebe ich euch das, was ihr braucht, und dann müsst ihr lernen, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und das haben wir dann trainiert. Und das war natürlich eine viel, viel schwierigere Phase. Aber das war auch wichtig für später, für unsere Arbeit, wo es wirklich oft ging, auch wenn alle nichts verstehen, keiner zu euch hält und keiner da ist. Macht euren Weg, hört nach ihnen, geht euren Weg. Und zuerst auf Reisen und später dann in unserer eigentlichen Arbeit. Ne?
Da kann ich es von Israel gerade noch sagen, wir haben in so einem Moschaf gearbeitet. Und jetzt ging es am Schluss an die Abrechnung. Wir hatten kaum Geld, wir mussten aber ja zurück irgendwie nach Deutschland. Ne? Und es war also wichtig, dass wir wenigstens genug kriegen, dass wir noch einen Flug kriegen können. Und sie haben uns wenig gegeben, also sehr wenig Geld wollten sie uns geben. Taschengeld, aber ganz wenig. Oh, wir haben da gesessen erstmal und haben erstmal geheult. Aber dann haben wir nach innen gehört und haben gehört, geht nochmal hin, wehrt euch und bittet darum und sagt, ihr habt wirklich gut und hart gearbeitet und ihr habt das verdient. Und dann mussten wir da in dieses Büro stiefeln. Da kam natürlich erst mal das Nein nochmal. Und wir haben aber wieder argumentieren müssen. Und ich glaube, die haben uns nicht mal gleich gegeben. Ließen uns noch warten. Ich glaube, einen halben Tag oder so. Und dann haben wir aber Geld gekriegt. Und es war so viel, dass es wirklich gerade gereicht hat für den Flug. Und wir haben unseren Rückflug gekriegt.
Last minute, Baba. Ja.
Save us.
irgendwann seid ihr dann nach Indien endlich zusammen.
Ja, da haben wir dann uns entschlossen, nach Indien zu fahren und diesmal zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht, 3 Wochen.
Hier zu Sai Baba oder wohin?
Ja, zu Sai Baba, nur Ashram, also 3 Wochen Ashram.
Und wir sind immer eigentlich immer in großen Abständen wiedergekommen, haben dann immer im Ashram auch diese Veränderungen miterlebt.
In all den Jahren, in denen ihr mit Swami lebt, wart ihr erst 4-mal in Prashanthi Nilayam.
Ja, und das ging dann noch mal tiefer mit ihm. Da waren wir halt ganz viel im Tempel, einfach ganz voll auf das Leben hier eingestellt gewesen.
Was ist Baba für dich?
Baba ist mein Ein und Alles eigentlich, mein Innerstes. Ich habe eine sehr innerliche Beziehung zu ihm. Also habe ihn ja äußerlich nicht so viel erlebt, aber er war zu Hause, also immer da. Und wenn es Zweifel gab, habe ich immer gebetet und ihn gefunden irgendwo.
Also das war jetzt Heidi, die Jüngere, nein, die Ältere. Die Jüngere?
Ja, ich die Ältere. Für mich auch. Also es ist so verinnerlicht. Ich habe gesagt, als er aus seinem Körper gegangen ist und die Leute, die jedes Jahr gefahren sind, für die war das ja ganz schlimm. Ich bin jetzt hierher gekommen. Ist gar nicht für mich so ein großer Unterschied. Es ist genauso wie vorher auch und es ist nur an einer anderen Ebene und das ist, es geht halt jetzt um andere Prozesse. Er ist da. Wir haben auch viel erlebt, besonders jetzt beim Chor, als wir da im Chor mitgesungen haben. Da waren ja
Weihnachtschor.
So viel, ja, im Weihnachtschor. Da waren ja so viele schöne Erlebnisse, da war so eine intensive Energie.
Also da Zwillinge scheinbar eine ganz spezielle Sensibilität haben, reagiert ihr dann auch auf die Energien eurer Umgebung stark?
Ja, wir sind eigentlich von Kind an schon ganz sensibel und haben als Kinder auch schon von anderen Leuten Energie, kräftemäßig und körperlich auch Dinge übernommen, wenn die in schwierigen Situationen war. Ich weiß von meiner Mutter, die hat ja ihre 7 Kinder und sie war oft am Ende ihrer Kräfte.
Zum Beispiel samstags das Haus noch aufgeräumt werden musste, habe ich immer gespürt, ach, die Frau kann eigentlich nicht mehr. Ne? Und dann habe ich gelegen, ne? So Sachen, das Übernehmen war immer schon da.
Du hast dich hingelegt und dann hatte sie wieder Kraft.
Ja.
Ja, und das ist so jetzt laufen, hier in Puttaparthi jetzt beim 4. Mal. Viele Prozesse, bewusster, wo wir merken, wir tragen mit. Und wir waren beide nach 2 Wochen ganz abgemagert, viel krank, Husten, Schnupfen und ich habe Lungenentzündungen gekriegt. Und die Leute haben gesagt, was ist mit euch los, ja? Ich sage jeden Morgen, sei Baba, lass mich dein Werkzeug sein, ja? Und unsere Art Arbeit ist eben mitzutragen, dass die Leute ihre Prozesse machen können. Sie hat ausgesehen, die war so dünn, ja? Und dann sind wir auch zum Dr. Rau und wir haben auch versucht, den Ärzten das zu erklären. Wir haben es in der Sai-Gruppe versucht, wir haben es in der Familie versucht. Kein Mensch versteht uns.
Aber Dr. Rau versteht es sich.
Ja, nein, aber direkt verstanden nicht. Er hat uns jedenfalls gute Medikamente gegeben. Wir sind beide kräftiger geworden. Mein Husten ist weg. Aber ob er es verstanden hat, weiß ich nicht.
Er hat es verstanden. Mhm. Weil der wichtigste Satz, den er gesagt hat, war, du bist nicht dein Körper, du bist Gott. Und der nächste hat er gesagt, ihr braucht keine weitere Behandlung. Eure Sozialarbeit ist gut. Sie muss vom Herzen kommen, macht sie mit Liebe und macht sie weiter. Also wusste er, was los ist. Und er hat ja auch nichts mehr gesagt von der Lunge. Ich weiß ja, dass das auch übernommen war, das wissen wir ja.
Ich muss gestehen, ich habe mich auch gewundert, warum ihr beide wochenlang mit einem dicken Schal rumgelaufen seid und mir klar war, nee, Interview geht nicht, keine Stimme. Irgendwann dachte ich, naja, das wird ja nun wahrscheinlich gar nichts mehr.
Ja, das ging während dem Chorsingen los. Da haben wir immer schlimmeren Hals gekriegt. Hatten übrigens auch viele andere Leute. Es gab auch welche, die wirklich krank waren am Heiligen Abend und trotzdem hingegangen sind. Die hatten ganz dicke Augen und Hälse zu. Und ich habe mir auch gesagt, ich singe mit. Und ich war auch heilfroh, weil das war das schönste Weihnachtserlebnis, was ich je hatte. Aber Sai Baba war so intensiv da und die Leute haben so vom Herz mitgegangen. Und danach ging es ja dann los, dass der Hals dann wirklich enorm schlimm war. Wir haben ja auch unsere Stimme vollkommen überfordert. Wir sind ja keine tradierten Sänger gewesen, haben uns für den Sopran noch gemeldet und haben gar nicht gewusst, dass wir da noch zusätzlich hoch müssten. Aber es hat geklappt und wir haben wirklich toll mitgesungen und mitgemacht und das hat so viel Freude bereitet. Das war wunderschön.
Du hattest gerade gesagt, es waren so schöne Erlebnisse während der Chorproben. Hast du da was Spezielles? Magst du was erzählen oder waren das auch innere?
Ja, nee, das waren zum Beispiel diese Episoden, wo zweimal eine Rose runtergefallen ist, wo irgendjemand, ich weiß jetzt die Worte nicht mehr genau, es war jedenfalls ein Satz gefallen, der gestimmt hat und man gemerkt hat, sei Baba will das bestätigen, bums, flog die Rose runter. Und beim nächsten Mal nochmal, als gesagt worden ist, wenn ihr wüsstet, was ihr für einen Text singt und dann könntet ihr das anders singen. Und bumm, flog die Rose runter.
Satz aufmachen und da ist sie runtergefallen. Und was bei dem Chor auch noch ganz schön war, dass die Gisela Sebastian eben immer wieder ganz tolle eigene Erlebnisse reingebracht hat und auch Texte von Sai Baba immer wieder zwischendrin reingebracht hat, was einfach dieses ganze Thema und das Spirituelle immer wieder auch reingebracht hat und man immer wieder dazu gekommen ist, ja das wirkliche, eigentliche im Singen zu sehen und das Herz aufzumachen. Und es war auch schön, sie mal persönlich kennenzulernen, weil wir zu Hause sehr viel CDs von ihr haben und ganz besonders die Krishna-CD uns das ganze letzten 2 Jahre eigentlich ganz intensiv begleitet haben und beide dadurch zu Krishna gefunden haben. Und das war halt dann nochmal eine besondere Verbindung, dass sie da war jetzt und ich sie mal erleben konnte.
Zu Krishna gefunden, was heißt das?
Er ist mir innerlich nahe geworden und ich habe das verbinden können mit Sai Baba und habe ihn auch innerlich gesehen, das blaue Licht. Und wir machen das oft, wenn wir beide mal so einen schlimmen Tag hinter uns hatten und alles daneben geht, dann legen wir die abends auf, die CD, und hören sie voll an, singen auch mit und dann ist alles wieder okay.
Meine
Ja, wie ich das so sehe, werden wir uns nächstes Jahr zu Weihnachten hier wieder treffen?
Das weiß man nicht. Also das kann ich nicht sagen, wo das Leben jetzt auch weitergeht. Ne? Es ist einfach so, ich lasse mich wirklich führen. Und das ist das, was wir dieses Mal auch mehr gespürt haben. Das geht immer besser und leichter. Also ich kann da jetzt viel mehr loslassen und sagen, ist egal, ich muss das nicht wissen, morgen ist morgen. Ne? Ich gehe jetzt im Hier mit. Und jetzt ist das dran. Und wenn es halt eine Krankheit ist und wieder ein Hals, dann ist es halt, dann gehe ich halt mit. Und guck, ich habe gesagt, ich will keine Medikamente mehr nehmen, habe jetzt doch wieder welche genommen. Weiß ich wozu? Es ist halt so. Einfach diesen Gleichmut mehr zu entwickeln, ne? Und zu sehen, ja, es kann so sein oder so. Und man braucht sich nicht mehr zu ärgern. Ich ärgere mich nicht mehr so viel wie früher, ne? Ich bin auch nicht mehr so aggressiv. Es ist weicher geworden alles und zuversichtlicher.
Merkst du das, dass sie weicher geworden ist?
Oh ja, sind wir zusammen geworden. Wir haben ja unsere Prozesse zusammen. Es ist nicht so, dass Zwillinge immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sind. Wir tun auch ganz schön miteinander kämpfen und das ist auch anders geworden.
Das wollte ich noch erzählen. Das ist wohl, ich glaube, das gibt es auch in vielen Zwillingsbeziehungen. Also sie ist die Ältere und das wirkt sich wirklich auch auf die Beziehung aus, dass sie von Kindheit an eigentlich mehr die Geerdetere war und Verantwortung genommen hat. Zum Beispiel hat sie immer den Wecker gehabt und geguckt, dass wir rechtzeitig aufstehen. Und ich war, also ich habe da schon auch drunter gelitten, aber ist auch genossen. Also ich habe mehr die Inspiration halt gehabt und habe diese Sachen reingebracht in die Beziehung. Das hat sich aber ergänzt dann, ne? Und wir hatten eine Zeit lang, wo wir da uns auch sehr bekriegt haben, und ich auch ja, sehr zu ihrem Ärger oft auch drauf bestanden habe, Mensch, dass ich meine Sachen auch mal selber mache, ne? Und zu mir komme und sie mal hinten dran ist. Das haben wir dann aber auch gemacht und die Erfahrung gemacht, dass das auch geht.
Mit der Älteren, das war eine Stunde, ne? Oder was?
War eine Stunde. Wobei ich aber die Kräftigere war und sie war das dünne Dingele.
Welche Lehre von Sai Baba ist denn für dich diejenige, die dich am meisten verändert hat oder wo du sagst, das wäre gut, um die Welt friedlicher zu machen? Gibt es da eine spezielle Lehre für dich persönlich?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wahrheit ist eigentlich uns, also mein, unser, der Punkt, wo wir, also wenn irgendwie was ist, wirklich Wahrheit zu sagen, Wahrheit zu leben und auch das Denken und Handeln und in einem Sinn. Also das ist mir wichtig, ne? Dass ich nicht irgendwelchen Leuten was vorgaukel, sondern da bin ich auch empfindlich, wenn ich das merke, dass andere Leute da mir was vormachen wollen. Ne? Also das ist so mit ein Grundzug, wo ich das durchgängig ist. Immer gucken, dass egal, auch wenn wir unbequem waren. Ja.
Also Babas Lehre, Denken, Reden und Handeln im Einklang.
Ja, denken, reden, handeln sollten einstimmen.
Na, wenn das nicht nach totaler Zwillingseinheit klingt.
Seeing God in my dear old cat, hearing the sound in a single-handed clap, glimpsing the light in a fallen leaf, sensing its presence in the midst of my grief, feeling the one and the smile of a child, seeing its love flowing gentle and mild, praising God in all that I do, knowing the truth that it's in me and you. God is who I am, touching the hearts
of everyone I see. Looking inside, being home with me. Catching a song that's coming from within. Giving up lies based on fear and sin. Seeking to know that which sets us free. Releasing it all and coming back to be. The crowd, revealing the light as he dispels the cloud. Embracing his love as it captivates my soul. Receiving the faith that I am now made whole.
Was für mich halt noch ganz wichtig ist, ist dieses Thema mit der Liebe einfach. Das war auch immer ein wichtiges Thema, das Herz immer zu suchen und immer weiter zu öffnen und durchzugehen, durch die Gefühle, sie loszulassen. Das war oft eine sehr schwere Zeit, weil wir beide ziemlich Gefühlsmenschen sind. Und einfach zu lernen, Aggressionen umzuwandeln in Liebe und loszulassen. Und dieses Thema hat sich dann immer mehr umgesetzt, ne, dass ich das lerne, einfach schon die Gefühle wahrzunehmen und auch zu sehen und zu akzeptieren und zu sehen, das ist ein Teil von ihr, aber mit der Zeit zu lernen, das bin ich, nicht ich, das gehört zwar zu mir, aber ich bin mehr, ne? Ich bin Liebe und kann tiefer gehen.
Das war ja auch ein sinnvolles Gefühl, als Barbara noch in seinem Körper war. In der Fülle hier, das Gedrängel, Geschubse. Hast du das immer geschafft, deinen Vordermann oder deinen Hintermann zu lieben?
Ich habe es nicht immer geschafft. Es war manchmal ganz schwer, besonders wenn die dann auf meinem Schoß gesessen haben. Aber ich habe auch Szenen erlebt, wo ich mich erleben konnte, was ich auch nicht kannte, wo ich wirklich beruhigen konnte im Ashram. Also da habe ich eine Szene, wo Prasad ausgeteilt wurde, zum Beispiel Äpfel. Und die Inder sind ja ganz wild gewesen zu der Zeit. Das war früher noch auf Äpfel, da es noch nicht so Äpfel gab hier. Und wo die aufgesprungen sind wie Hyänen und sich auf die Sevadal gestürzt haben. Und dabei ist eine von einer Inderin total ins Auge gestoßen worden mit dem Ellbogen. Und die hat geheult, die war fix und fertig, ne? wo es mir tatsächlich gelang, dann zu beruhigen und auch runterzuholen, dass die sich wieder setzten. Und dann hat doch diese eine Frau tatsächlich einen faulen Apfel gekriegt, die der ins Auge gestoßen.
Das ist Sai Baba. Das ist Sai Baba. Die hat wirklich, sie war vollkommen fertig, dass sie, also das war nur so eine kleine faule Stelle, aber sie war vollkommen entsetzt, dass sie so einen Apfel ging. Aber das war eine Lehre. Die hat gesessen und das, so geht das.
Was sagt man auch bei uns? Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort.
Ja, ja, das war so. Das war wirklich ein Beispiel dafür.
Das war lustig, ja. Ja, aber ich finde, es hat sich im Ashram beruhigt. Also die Leute sind wesentlich ruhiger und disziplinierter geworden. Auch wenn so Leute vom Land dann mal so Gruppen reinkommen noch, aber das beruhigt sich sehr schnell. Also das habe ich so empfunden jetzt dieses Mal. Also das ist ein Unterschied.
Also was ich sehr schön finde, auch um, gerade wenn so ein bisschen Unruhe auftaucht, dieses Mantra zu singen, was jetzt immer im Tempel läuft. Das kann, das habe ich auch innerlich gekriegt, zum Beispiel, und so fang an zu singen. Ne? Und ich habe wirklich gemerkt, wie das wie so ein Radius dann gegangen ist, wie dann die Leute sich beruhigt haben. Das mag ich ganz arg, dass das läuft und dass man da so auch mit beruhigen kann.
Das Sai Gayatri.
Ja, das Sai Gayatri, das ist wunderbar.
Zu Beginn habt ihr einmal die katholische Kirche erwähnt. Also ihr seid sehr religiös erzogen worden.
Ja, wir sind religiös aufgewachsen, christlich. Unsere Eltern sind eigentlich beide sehr religiös, aber ich muss sagen, sie sind keine Leute, die Rituale brauchen. Und wir sind zwar Kirchgänger gewesen, aber zum Beispiel die Bibel wurde bei uns kaum gelesen an Weihnachten mal, was ja bei anderen sehr wichtig ist. Meine Eltern waren eigentlich mehr, die Mutter intuitiv religiös und mein Vater schon mehr intellektuell. Aber je älter wir Kinder wurden, umso schwieriger und mehr Diskussionen hatten wir mit unseren Eltern. Aber es wurde über Religion eigentlich nicht gesprochen. Also es war kein Thema, über das man reden durfte, aber wir beide hatten aber einfach das Thema, uns darüber auseinanderzusetzen. Und unsere Familie, einschließlich den Brüdern, fünf Brüder, konnten mit Sai Baba gar nichts anfangen. Im Gegenteil, wir wurden sogar heftig bekriegt. Und alle fünf Brüder sind mehr auf diesen materiellen Weg gegangen, ja, mit Computer und moderne, studierte Menschen, die glauben eigentlich nicht an Gott. Gott ist ja so eine Erfindung von Gedanken. Es gibt ihn nicht wirklich. Ja, auch schulmedizinisch orientiert, während wir beide immer den Gegenpol repräsentiert haben in der Familie, zusammen mit der Mutter, wobei die Mutter aber nie voll zu uns gestanden hat, sondern sie hatte eigentlich Angst vor der Männerseite und dann immer sich hat rüberziehen lassen. Und diese Prozesse sind halt während der Zeit immer tiefer gegangen, immer weiter rein in Gefühle auch. Und es war eine sehr schwere Zeit mit der Familie, also wir sind sehr stark rangenommen worden. Es war dann so schlimm, dass wir auch kräftemäßig kaum noch was machen konnten, aber es war über Jahre hinweg. Ne? Und dieses Thema ist eigentlich immer noch im Raum. Unsere Eltern sind beide gestorben in der Zwischenzeit. Unser Vater, der uns so sehr bekriegt hat, hatte immer aber trotzdem einen sehr starken inneren Bezug zu seinen Töchtern, den er aber eigentlich verleugnet hat. Und wir haben diesen Bezug aber auf dem Sterbebett von ihm wieder gefunden und haben zueinander gefunden. Er hat das, was er immer abgelehnt hat, er hat immer gesagt, das ist Theorie, er hat solche Bücher gelesen, er hat sich mit Spiritualität beschäftigt, er hat es jetzt persönlich erlebt, wie der Übergang ist. Ne? Er hat, kann ich das besser erklären?
Ja, er hat eigentlich, er ist in zwei Welten gewandelt, während er im Altersheim war, was unsere Brüder gar nicht verstanden haben, aber er hat sich von uns verstanden gefühlt, wir haben es auch wahrgenommen. Er hat also Ebenen wahrgenommen, hat gesagt, da ist tatsächlich was, ich lebe weiter und ich war an der Grenze, ich war ganz oben und er hat ja,
das, was er gelesen hat, konnte er jetzt in diesen Wochen noch ein Stück wahrnehmen und sagen, das war doch nicht alles Theorie, da ist noch viel und ich kann noch viel erleben und ich kann da auch noch weiter und es geht weiter. Die Brüder haben das nicht so wahrgenommen, aber er hat gemerkt, zu seinen Töchtern, die er so abgelehnt hat mit ihrem Religiösen, da kriegt er jetzt einen Bezug.
Er hat immer, wenn wir gekommen sind, hat er gesagt, da sind zwei, die helfen wir, die kommen, weil von den anderen Menschen ist er als dement bezeichnet worden und die haben gesagt, mit ihm kann man nicht reden. Er hat auch unsere fünf Brüder, alle fünf, nicht mehr erkannt, während er uns beide sofort erkannt hat, wenn wir reingekommen sind. Wir haben immer seine Hände genommen und wir haben mit ihm über diese Dinge reden können. Wir haben ihn reden lassen. Er hat über Erfahrungen in anderen Welten gesprochen, was andere Leute einfach als Blödsinn abgetan haben, ne? Ach, Fantasie, das fantasiert sich da was draus, was man bei Kindern ja auch immer sagt. Und das hat ihm so gut getan, dass er darüber reden konnte. Und er ist ganz in Frieden gestorben. Er war eigentlich vorbereitet, hat auf Probe gestorben, ist aus seinem Körper und wieder rein und ist ganz leicht gestorben am Schluss dann. So losgelassen, hat gewusst, ich lebe weiter, ich kann gehen und ist in Freude gegangen.
Das zeigt, dass wir zumindest in unserer Kultur ein deutliches Umdenken brauchen im Umgang mit sogenannten Dementen.
Ja.
Also für mich ist Dement ein ganz komischer Begriff. Sie sind in anderen Welten und viele Menschen verstehen nicht, was da abläuft. Wir müssen wieder lernen zu verstehen, was Tod ist und was da passiert. Und es ist für mich ganz wichtig gewesen, meine Eltern zumindest ihnen einen Weg zu eröffnen, dass sie bewusst sterben können, dass sie wissen, dass sie weiterleben. Und das waren diese Wochen noch wert und das war die ganze Arbeit, die wir in der Familie geleistet haben wert. Das noch zu wissen, das war mit ein Prozess, da hat sein Baba uns durchgeführt, dass wir nicht nur die Eltern, sondern da hängt, das weiß ich heute, eine ganze Sippe dran, eine ganze ja, das geht bis Atlantis zurück, das weiß ich. Viele tote Seelen hängen damit hinten dran, seine ganzen toten Schwestern, seine ganzen Familie, sieben, die dann jetzt durch das, wenn sie bewusst werden, mit aufsteigen können. Und das unterschätzt man, da denkt, ach, die sind nur daheim, sitzen rum, machen nichts. Ne? Und wie wichtig das war, dass er diese ganzen Prozesse machen konnte noch. Und wie dankbar er noch am Schluss war.
Konntet ihr mit ihm über Sai Baba noch reden am Schluss?
Sai Baba direkt nicht, aber er hat zum Beispiel, als die Beerdigung von unserer Mutter war, war die ganze Familie da, hat er gesagt, kommt bitte öfters, ihr seid ganz wichtig für die Familie, ihr bringt da ganz viel Bewegung rein.
Ja.
Ich denke, das mit den Brüdern, das kriegen wir auch noch in den Griff. Und das ist in Bewegung. Die sind eigentlich vom Innerlichen her gar nicht so weit von uns entfernt. Sie gehen nicht so in religiöse Richtung, aber es geht, denke ich, so um dieses Formlose und die Form. Sie kommen nicht damit zurecht, dass wir sagen, das ist Gott in der Form. Ne? Gerade der eine Bruder, der hat früher viel meditiert, er kennt die formlose Göttlichkeit von der Meditation her, aber er kriegt das nicht zusammen und sagt, wir sind auf dem falschen Weg. Was rennt ihr diesem Guru hinterher? Das ist doch gar nicht so. Ich hab's doch erlebt. Er sagt es zwar so nicht, aber ich weiß, dass das dahinter steckt. Und jetzt geht's einfach noch darum, diese zwei Sachen zusammenzukriegen, dass das Formlose und die Form eins sind und dass das nicht zwei verschiedene Wege sind, sondern wir brauchen die Form, um das Formlose begreifen zu können. Das kommt auch noch, das kriegen wir noch hin.
Das geht auch noch darum, dass unsere Brüder, gerade Sai Baba, als was Altbackenes sehen, ne? So ein, ach, dieses Moralische, dieses mit dem Tempel und alles. Und ich denke schon, dass sie Bilder kennen und sich doch im Internet informiert haben, aber das sagen sie uns ja nicht. Aber sie bringen das einfach nicht zusammen. Ne? Die haben das irgendwo schon und sie sind total neugierig, können aber ihre Neugier irgendwie nicht zugeben. Ne? Und ich glaube, im Grunde genommen würden sie doch mal gerne gucken, was das ist.
Und sie waren total froh, als einer unserer Brüder in der Frankfurter Rundschau gelesen hat, Sai Baba hat seinen Körper verlassen, er ist gestorben. Sie haben, oh, das war, endlich haben wir dieses Thema beendet. Und wir haben ihnen jetzt nicht gesagt, dass wir nach Indien fahren. Wir haben am letzten Tag, als wir in Frankfurt waren, haben wir Karten an jeden eingeworfen, dass wir trotzdem, dass er seine Form verlassen hat, hingehen. Und sind wir ganz gespannt, was kommt, wenn wir nach Hause kommen.
Und ich habe jetzt auch gemerkt, es war richtig und es hat so viel gebracht und so viel Nähe zu Sai Baba auch. Er ist da. Und da ist nichts dran zu leugnen, er ist da. Innerlich sehe ich ihn dann da langlaufen. Das ist so.
Ja, danke, dass ihr das mit uns geteilt habt.
Ja, es hat mir auch Spaß gemacht.
Sai Ram.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe dabei auch wieder etwas über Zwillinge gelernt. Danke, Birgit und Heidi Martus. Haben Sie noch einen wunderbaren Tag. Am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger.